Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Adalbert Sinjawski am Mikrofon. Guten Abend. Die Corona-Regeln fallen, an vielen Orten auch die Schutzmasken. Und nach vielen Monaten mit Pandemiestress und Lockdowns geht es jetzt wieder los mit dem Popzirkus. Die Konzert- und Festivalbranche, die Musikerinnen und Musiker, die vielen Beschäftigten Backstage und natürlich auch die BesucherInnen der Gigs und Open Airs freuen sich auf die Rückkehr zur Normalität. Unser Thema heute: Aufbruch nach der Pandemie. Welche Perspektiven hat die Popbranche? Die Kulturfragen gehen an Berthold Seliger. Er ist Konzertveranstalter, Agent und Publizist. Er organisiert nicht nur Auftritte von Musikerinnen und Musikern wie Patti Smith oder Rufus Wainwright, sondern rezensiert regelmäßig Kulturereignisse und schreibt Bücher rund um das Musikgeschäft. Zu diesem aufgezeichneten Gespräch begrüße ich Berthold Seliger in unserem Studio in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Sinjawski.
Aufbruch in der Musikbranche. Sehen Sie ihn, den Aufbruch?
Ja, auf jeden Fall. Wird ja auch höchste Eisenbahn.
Jetzt wollen ja alle wieder loslegen. Sie bestätigen das ja gerade mit Konzerten, aber Clubs und Hallen können ja nur begrenzt gebucht werden. Findet da gerade ein Hauen und Stechen statt um die Auftrittstermine?
Auf jeden Fall. Also die Branche schiebt eine Moräne von verschobenen Konzerten vor sich her. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass wir etwa die doppelte Menge an Konzerten haben. Wir haben die verschobenen von 2020, wir haben die ausgefallenen von 2021 und wir haben jetzt ohnehin die normal anfallenden Konzerte aus dem Jahr 2022. Also ein Teil davon wurde komplett abgesagt, aber die meisten Konzerte wurden ja verschoben und deswegen haben wir jetzt dieses irrsinnige Überangebot von Konzerten, die wir vor uns herschieben und die wir jetzt irgendwie unter schwierigen Bedingungen versuchen zu stemmen.
Im vergangenen Jahr wurden Veranstaltungen abgesagt, weil die Inzidenz bei, Achtung, 100 lag. Derzeit sind wir weit darüber und gehen ohne Beschränkungen auf Konzerte und Festivals. Aber gehen wir dort ein großes Risiko ein? Was meinen Sie?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wohlfühlen tue ich mich dabei nicht. Wir haben jetzt auch gerade in den letzten Tagen in der neuen Situation, dass nämlich plötzlich viele Tourneen auf halbem Weg unterbrochen werden und gecancelt werden müssen, weil sich die MusikerInnen angesteckt haben mit Covid. Also mittlerweile ist ja irgendwie nirgendwo mehr Maskenpflicht, es ist nirgendwo mehr 2G, 3G, es wird nichts kontrolliert. Und das heißt natürlich, dass auch die MusikerInnen, die jeden Abend woanders spielen, die den Tag über sich in den Hallen aufhalten, mit fremdem Personal, mit den örtlichen Kräften zu tun haben, dass die sich halt leichter anstecken können bei diesen hohen Inzidenzen. Und das ist eine eigentlich wirkliche Katastrophe. Wenn eine Tournee auf halbem Weg abgesagt wird, dann heißt das ja für die Musikerinnen keine Einkünfte. Die Kosten sind aber trotzdem da, also im Grunde eine Überschuldung. Gleichzeitig ein Verlust bei den Veranstaltern, die auf ihren Kosten sitzen bleiben, weil Miete, Promotion, all das ist ja trotzdem angefallen. Also das ist ein riesiges Problem, von dem eigentlich bisher noch niemand spricht. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der ins Haus stehenden Van der Graaf Generator Tour, die ich im April und Mai mache, meine Veranstalter gebeten, doch über Maskenpflicht und 2G-Regelungen nachzudenken. Aus Sicherheit für die MusikerInnen, für das Personal, aber auch aus Sicherheit für das Publikum.
Ja, genau. Also in Lockdown-Zeiten, wenn wir dann nochmal zurückblicken einmal, da gab es ja durchaus Beispiele, dass Konzerte und Festivals mit einem Schutzkonzept durchaus gut funktionieren und keine Corona-Infektionstreiber sind. In der Berliner Verordnung zum Beispiel, in der aktuellen steht, Veranstaltenden ist es freiwillig überlassen, ob und wie sie von Schutzmaßnahmen Gebrauch machen. Also man kann es, die Möglichkeit besteht. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie empfehlen doch Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Tests.
Es ist nicht so ganz so einfach, weil man kann natürlich einiges machen über das Hausrecht. Sie haben aber das kleine Problem oder vielleicht auch größere Problem, das wird sich herausstellen, dass die Tickets ja zu einem Zeitpunkt gekauft wurden, als es kein 2G und also kein Corona gab, als 2G oder Maskenpflicht nicht zur Debatte standen. Und es kann durchaus sein, dass das Publikum oder dass sich einzelne Fans weigern, sich da solidarisch zu verhalten. Dann ist noch ein bisschen unklar, wie die rechtliche Situation aussieht. Und davor schrecken natürlich viele VeranstalterInnen auch zurück. zurück. Es wäre eine Erleichterung, wenn wir schon jetzt diese komische Freedom Day-Situation haben, dass wir so tun, als ob per Regierungsbeschluss Corona vorbei ist, dass dann wenigstens Regelungen, gesetzliche Regelungen greifen würden, dass zum Beispiel die Veranstalter tatsächlich auch sozusagen über die AGBs des Ticketkaufs hinweggehend vernünftige Hygienemaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen treffen dürfen.
Ja, also ein Appell an die Politik, vielleicht auch ein finanzieller Appell, den ich auch abklopfen möchte mit Ihnen. Wie schätzen Sie die Hilfsprogramme von Bund und Ländern für die Veranstalter ein? Da gibt es einen Sonderfonds und eine Wirtschaftlichkeitshilfe von 2,5 Milliarden, wie ich gelesen habe, die ausgefallene Veranstaltungen oder Events mit halt zu wenig Auslastung kompensieren soll. Hilft das den VeranstalterInnen adäquat, um Durststrecken zu überleben?
Also grundsätzlich ist es nicht so schlecht, dass es diese Programme gibt. Das Problem ist häufig die Ausgestaltung. Also wir haben da natürlich zum einen das Problem der Ungleichheit, das ein strukturelles Problem unserer Branche ist. Also wenn Sie sich anschauen, dass zum Beispiel CTS Eventteam allein im Jahr 2021 157 Millionen von der Bundesregierung an Corona-Hilfen bekommen hat und damit einen Gewinn von etwas über 200 Millionen machen konnte, dann kann man sagen, okay, da gibt es Pandemie-Gewinner und das sind ganz offensichtlich die Großkonzerne. Dagegen ist es bei den einzelnen Veranstaltungen ist ein, würde ich sagen, handwerkliches Problem in dem Programm. Denn es ist nicht von vornherein gewährleistet, dass sie wirklich diesen Zuschuss bekommen, also sozusagen Defizitausgleich. Sondern es sieht so aus, dass sie bevor das Konzert stattfindet, das registrieren müssen, bei der Initiative Musik bei den staatlichen Stellen. Und im Nachhinein stellen sie dann einen Antrag und der kann bewilligt oder abgelehnt werden. Das heißt, diese Ermunterung, die eigentlich Sinn dieses teuren Programms war, dass die Veranstalter auch ins Risiko gehen und auf jeden Fall wieder Konzerte anbieten. Und wenn sie dann eben nicht ausverkaufen, dass sie dann irgendwie eine Defizitfinanzierung bekommen, die ist eigentlich nicht gewährleistet, weil das Risiko, der schwarze Peter bleibt komplett bei den Veranstaltern. Also das ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Es gibt andere Programme, die ganz wunderbar waren. Also das muss man ja auch sagen, zum Beispiel die Hygienemaßnahmen, die da finanziert und gefördert wurden, beispielsweise modernste Belüftungsanlagen, die führen ja dazu, dass wir heute auch in den Clubs und in den Venues fast nur noch total sichere Bedingungen haben. Und das ist sehr gut für die Fans, das ist auch gut für die Veranstalter, weil sie damit werben können, dass ein Konzert sicher ist.
Ja, kommen wir nochmal zu dem Finanziellen. Ich habe gelesen, Musiker selbst haben keinen Anspruch eben auf diesen Sonderfonds und diese Wirtschaftlichkeitshilfe, ihre Ausfälle eben darüber ersetzt zu bekommen. KünstlerInnen müssen im aktuellen System also Ausfallgagen mit den Veranstaltern aushandeln, die diese dann beim Fonds geltend machen. Und eben nach Auszahlung an diese Künstler geben. Sollte es einen direkten Weg geben, um die zentralen Akteure, um die wir hier sprechen, nämlich zu schützen?
Das ist das Problem da eher, dass natürlich die MusikerInnen, die schon einen Namen haben und die im Grunde auch von Agenten vertreten werden, von Tourveranstaltern, die auch gebucht werden, dass die von diesem Programm indirekt profitieren, weil zu dem Programm gehört natürlich auch eine Gagenzahlung. Also sei es eine Ausfallgage oder sei es die volle Gage, auch wenn das Konzert eben nicht ausverkauft. Also das ist erstmal nicht so schlecht. Das Problem ist natürlich, dass das die kleinen MusikerInnen weniger betrifft, dass die einfach weniger Chancen haben, solche Konzerte und solche Bedingungen vorzufinden. Damit ist natürlich auch diese gigantische Ungleichheit, die wir ja ohnehin haben im weltweiten Musikgeschäft. Also überlegen Sie sich, 5% aller Musikerinnen erhalten 85% aller weltweiten Einnahmen im Konzertgeschäft. Das bedeutet im Umkehrschluss, 95% aller Musikerinnen weltweit bekommen nur 15%. Also das Konzertgeschäft heute ist ein Superstarmarkt und das wird dadurch natürlich auch hierzulande noch verstärkt, während die jungen MusikerInnen, die kleinen Bands, auch die in abseitigeren Themen unterwegs sind, improvisierte Musik, Weltmusik, Jazz und all das, die werden dann natürlich im Vergleich zu den Superstars benachteiligt.
Bei Festivals gibt es eine wichtige Regel, die der Exklusivität. Eine Band darf zeitlich wie geografisch für einige Zeit nicht im näheren Umfeld von konkurrierenden Events unterwegs sein. Das ist jetzt, wo alle wieder an Auftritten verdienen wollen, doch ein Bremsklotz. Muss diese Regel weg oder gilt sie vielleicht gerade aktuell nicht mehr?
Naja, diese Regel ist kein Gesetz. Das heißt, das ist etwas, was man aushandeln kann. dass sich ein großes Festival die Headliner so sichert und da im Grunde einen Gebietsschutz installiert, finde ich jetzt nicht dramatisch. Das ist eigentlich Business as usual. Das Problem ist, dass das für die mittleren und kleinen Bands nicht gelten sollte. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man da vernünftig mit den Festivalveranstaltern drüber redet, dass es da immer eine Lösung gibt. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn ich eine Band habe, die beim Hurricane in Schesel spielt, wenn ich die am nächsten Tag in Bremen spielen lasse. Also das ist weder im Interesse der Band noch im Interesse des Festivals. Also da sind viele Sachen, die verhandlungsfähig sind und dieser Gebietsschutz ist ein bisschen das kleinste Problem, was wir bei den Festivals haben.
Ja, aber es gibt einige Probleme, die ja jetzt durch Corona auf die lange Bank geschoben wurden. Ganz kurze Einschätzung von Ihnen dazu. Etwa das Zukunftsthema Nachhaltigkeit, also weniger Energieverbrauch bei Konzerten und Festivals, weniger CO2-Ausstoß, weniger Abfall und so weiter. Green Music Initiative als Stichwort. Fallen solche Zukunftsthemen eigentlich erst einmal unter den Tisch?
Generell in der Welt im Moment, würde ich sagen. Es ist ja so ein bisschen unser Problem, dass wir jetzt eigentlich die dramatischen Themen auch aus der Pandemie nicht lernen. Also Pandemien wird es ja weitergeben und das hat wesentlich ja auch mit globalen Agrobusiness zu tun, mit Ungleichheit und Armut und die Frage, wie lange wollen wir noch an unserer imperialen Lebensweise festhalten, zu der eben auch spektakuläre Konzerte, Großevents und aufwendige Festivals gehören. Ist es nicht irgendwie Zeit, dass wir darüber nachdenken, small is beautiful, diesen schönen alten Slogan zu reaktivieren. Das Konzertgeschäft, das Festivalgeschäft hat sich in so eine Richtung Gigantomanie entwickelt. Die Bühne muss groß werden, alles muss immer bunter und größer werden. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen uns überlegen. Also es gibt ja diese Music Declares Emergency Initiative, die sagt, keine Musik auf einem toten Planeten. Und das ist etwas, was wir uns alle, sowohl die MusikerInnen als auch die Veranstalterinnen als auch das Publikum vor Augen führen müssen. Das Problem ist natürlich, also Patricia Kopanschinskaya, diese großartige Geigerin, hat ja mal sehr schön gesagt, dass es für sie keinen Sinn macht, wenn die Orchester mit irgendwelchen Mainstream-Programmen durch die Gegend fliegen. Das stimmt natürlich. Also warum, wir haben in Berlin 4 oder 5 hochkarätige Symphonieorchester. Warum muss man jetzt ein amerikanisches Orchester einfliegen, was auch Beethoven oder Mahler oder was auch immer spielt? Ich würde als Fan dann immer noch in Klammern sagen, ja, die haben natürlich schon auch eine andere Interpretation, aber unter Nachhaltigkeitsaspekten ist das natürlich absurd. Im Tourneegeschäft der Pop- und Rockkultur ist das natürlich eigentlich nicht realisierbar. Also eine Band wie Anne Mai Kantereit kann ja nicht plötzlich Dylan oder Springsteen ersetzen. Also da sind da Welten dazwischen. Das heißt, wir werden da auch weiterhin die MusikerInnen einfliegen müssen. Die müssen von Show zu Show fahren. Aber was man machen kann, ist, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Weniger Müll, kein Einweggeschirr, also all diese Sachen. Bühnenbau kann man auch aus Bambus oder Stahl machen. Also da gibt es viele Dinge, die zu regeln sind. Vor allem aber übrigens auch der größte CO2-Fußabdruck ist, je nach Größe und Anbindung der Spielstätten natürlich, bei der Anreise der Fans. Und das ist natürlich eher bei Festivals, die in der Provinz stattfinden, also was weiß ich, am Nürburgring oder wegen mir in Schesel der Fall, als wenn sie in Berlin oder in Nürnberg stattfinden. Also da haben wir ein großes Problem. Da muss es ÖPNV für alle Ticketinhaberinnen geben. Und man kann auch noch Leute mit Getränkegutschein versorgen, wenn sie mit dem Fahrrad anreisen. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, wie wir da eine Verbesserung hinbekommen können. Und nach meiner Beobachtung ist es so, dass da die Festivalveranstalter durchaus sensibel sind für dieses Thema. Und das muss auch weitergehen.
Nehmen wir jetzt vielleicht noch mehr die Perspektive der Künstlerinnen und Künstler ein. Viele von ihnen haben Unterstützung vom Bund und von den Bundesländern bekommen, um die Lockdowns zu überbrücken. So gab es etwa Hilfen für Solo-Selbstständige. Was hören Sie von den MusikerInnen, mit denen Sie arbeiten? Wie stabil gehen die in dieses Konzertfrühjahr und in diesen Konzertsommer?
Ja, nun, ich arbeite ja hauptsächlich mit internationalen MusikerInnen, mit Acts wie Patti Smith oder Rufus Wainwright und Fender Kraft Generator. Also das sind keine deutschen MusikerInnen. Mhm. Die haben in ihren Ländern viel weniger Unterstützung als die deutschen MusikerInnen. Das muss man ganz klar sagen. Also, wobei man jetzt auch sagen muss, natürlich eine Musikerin wie Patti Smith zum Beispiel wird wahrscheinlich auch weniger Subventionen benötigen, ne? Also weil sie auf einem anderen Level steht. Aber generell, glaube ich, ist das Problem, dass wir uns wirklich vermehrt um die Absicherung der selbstständigen Musikerinnen und Künstlerinnen generell in Krisenzeiten kümmern müssen. Also inklusive einer sozialen Perspektive im Alter. Wir haben ja für die Musikerinnen eine wunderbare Künstlersozialkasse in Deutschland und in Frankreich und in Holland und in anderen Ländern. Also Künstlersozialkasse, die für Krankenversicherung, für Rentenversicherung einsteht für die Musikerinnen, die in Deutschland leben. Das sind übrigens nicht nur die deutschen Musikerinnen, sondern auch die, die hier leben. Aber was fehlt, ist eigentlich der Teil, der den abhängig Beschäftigten als Arbeitslosenversicherung kennen. Also was passiert, das ist ja genau das Corona-Thema, wenn die MusikerInnen über 2 Jahre unverschuldet nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können und eben entsprechend keine Einnahmen bekommen. Da ist mein Vorschlag, dass wir ein Kulturexistenzgeld schaffen müssen, also eine dritte Säule innerhalb der Künstlersozialversicherung, die eben auch diese unverschuldete Arbeitslosigkeit zum Inhalt hat, die aber, und das wäre neu, auch für all die solo-selbstständigen Kulturarbeiterinnen gilt, also für die Crews, für die Leute, die nicht im Scheinwerferlicht auf der Bühne stehen, die aber hinter den Bühnen und abseits des Scheinwerferlichts die Konzerte erst möglich machen. Man muss sich das vor Augen führen, bei 1000 Zuschauern in einem Konzert brauchen sie 60 Personen Crew ungefähr. Und laut einer Studie des Deutschen Kulturrats gibt es 719.000 selbstständige Tätige im Kulturbereich. Und davon ist knapp die Hälfte sogenannte Mini-Selbstständige, also mit einem Jahreseinkommen unter 17.500 Euro, also weniger als 1.500 Euro im Monat. Also da muss etwas geschehen, damit die gesamte Szene, die ja sehr fragil ist, damit die widerstandsfähiger gemacht wird. Also ein Kulturexistenzgeld, das wäre da mein Vorschlag. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um die Breite der Szene langfristig zu erhalten und die damit auch die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft.
Ja, Breite der Musikszene, ein Stichwort. Kürzlich wurde bei der Verleihung des wichtigsten Musikpreises Grammy, zugegeben etwas pathetisch, aber dennoch zu Recht auf die Folgen der Pandemie für die vielen Menschen hinter der Bühne hingewiesen. Also sie sagten es, Tourmanager, TechnikerInnen, Bühnenbauer, sogenannte Backliner und Rigger und so weiter. Die stehen ja nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und stehen sie also noch schlechter da als manche Musikerin oder Band?
Naja, es ist eben anders. Die Musikerinnen haben gewisse Förderungen und diese ganzen meistens selbstständig tätigen Leute, die haben im Grunde keine Absicherung. Und das ist ja auch der Grund, warum die in so großer Menge abgewandert sind und heute anderen Jobs nachgehen, weil die einfach bei uns in der Kulturszene viel zu wenig vorgekommen sind. Das hat, in Frankreich wurde das vor 30 Jahren schon geregelt. In Holland wird es geregelt. In Dänemark gibt es Regelungen. Bei uns gibt es sie nicht. Und das ist ein Problem, warum wir jetzt eben diesen Riesenausfall von Fachkräften haben. Und ich denke, da müssen wir was tun. Und da sollte gesetzliche Rahmenbedingungen geben. Die Künstlersozialkasse hat auch nicht der Markt installiert, sondern der wurde gegen die Widerstände der Kulturindustrie in den 70er und 80er Jahren erkämpft. Solche gesetzlichen Regelungen, dafür sollten wir jetzt kämpfen, um damit eben die vielen Solo-Selbstständigen Musikerinnen und Kulturarbeiterinnen abgesichert werden. Denn wenn wir da nicht dafür sorgen, dass die wiederkommen und dass die gut bezahlt werden, dass es Mindestlöhne gibt, übrigens auch Mindestgagen für kleine Bands und MusikerInnen, dann wird, wie gesagt, diese Breite der kulturellen Vielfalt nicht mehr lange existieren. Und das ist ein großes Problem.
Worauf muss sich Bertolt Seliger hier bei den Kulturfragen im Deutschlandfunk, worauf muss sich das Publikum einstellen? Ich nehme an, sicherlich höhere Ticketpreise, oder?
Naja, zum einen sind die Kosten gestiegen. Also wir haben wahrscheinlich 20% höhere Kosten. Das bedeutet am Ende, bei den Superstars könnte man sagen, okay, wenn die ein bisschen auf ihre Gagen oder auf die irrsinnigen Produktionen, die ein bisschen runterschrauben, dann könnte man da was sparen. Und dann ist es vielleicht nicht so, dass diese teuren Konzerte noch teurer werden müssen. Aber soll ich eine Prognose wagen? Das wird nicht passieren. Aber bei den kleineren Clubkonzerten, das ist ja eigentlich das, wo es brodelt, wo die interessanten Themen kommen, wo neue Musik ausprobiert wird, wo die eigentliche Zeitkultur stattfindet und Bands sich entwickeln können. Diese Clubkonzerte, die sind ja auch vor der Pandemie eigentlich schon ein reines Zuschussgeschäft gewesen. Mein geschätzter Kollege Carsten Janke hat so schön gesagt, es ist nicht die Frage, ob man Geld mit Clubkonzerten verliert, sondern es ist nur die Frage, wie viel man verliert. Und das ist jetzt natürlich noch dramatischer geworden. Gleichzeitig haben wir nach der Pandemie eine Konzertszene, wo die unabhängigen VeranstalterInnen jetzt erstmal Geld verdienen müssen. Das heißt, die können jetzt nicht die Querfinanzierung und Förderung der neuen Bands eingehen. Das heißt, da wird es eine geringfügige Ticketpreiserhöhung sicher geben müssen. Aber vor allem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch das Publikum als Partner verstehen, dass wir die Fans als Teil unserer Szene verstehen und dass wir ihnen fair begegnen. Also im Moment ist es zum Beispiel so, dass die ganzen großen Ticketing-Konzerne, wenn ein Konzert ausfällt, dass sie dann die Vorverkaufs- und die Ticketgebühren, also meistens so um die 15%, den Fans nicht erstatten. Die Fans sind also erleiden da Verluste. Es gibt im Englischen den schönen Begriff to scalp the fans. Also im Konzertausfall ist es so, die Musiker...
Also die Fans schröpfen, ja?
Genau. Und im Konzertausfall ist es so, dass die Musikerinnen und Veranstalter Verluste erleiden. Die Fans bleiben auf den Ticketgebühren sitzen. Aber die Tickethändler verdienen trotzdem. Das Ticketing sorgt für risikolose Profite. Das kann nicht richtig sein. Das darf nicht passieren. Das heißt, da müssen wir auch dafür sorgen, dass auch die Tickethändler die Fans nicht alleine lassen. Weil wenn sie 15% der Ticketgebühren in den Wind schreiben, warum sollten sie dann noch in den Vorverkauf gehen und ein Risiko für ein weiteres Konzert eingehen? Also ich glaube, wir müssen mehr Fairness auch gegenüber den Fans durchsetzen in unserer Szene.
Blicken wir kurz nach Spanien. Da habe ich gelesen, die Regierung Spanien schenkt jedem Jugendlichen, der in diesem Jahr 18 wird, einen Kulturgutschein für Museen, aber auch den Kauf von Alben oder Tickets für Konzerte in Höhe von 400 Euro. So will die Regierung den Kulturbetrieb wieder ankurbeln. Sinnvoll und Vorbild für Deutschland?
Super Idee. Kommt aus Frankreich, wurde in Frankreich schon vor etlichen Jahren von Macron durchgesetzt. Man musste da natürlich dafür sorgen, dass das wirklich allen Genres zugute kommt. Also, dass die jungen Menschen tatsächlich die Kultur in ihrer gesamten Breite dazu rezipieren müssen. Also nicht nur, was weiß ich, 10 Pop- oder Hip-Hop- oder sonstige CDs kaufen oder Videospiele, sondern eben aus allen Genres etwas erwerben können mit diesen Gutscheinen. Und ich glaube, es ist vor allem, kann es dafür sorgen, dass wir ein Publikum für die Kultur gewinnen, was viel zu wenig in unseren Konzerten ist, nämlich die sogenannten bildungsfernen Schichten, die jungen Menschen, die arm sind und die sicher nicht den Weg in die Klassikhallen, in die Operhäuser oder Theater, aber auch nicht in die Jazzclubs oder in die Rock- und Pop-Szenen finden. Und da könnte eine große Chance darin liegen, dass wir diese Menschen auch für unsere Kultur und für unsere Musik gewinnen. Ich finde es wunderbar.
Die Frage ist nur, wie realistisch ist ein Kulturgutschein für alle Genres? Wie will man das vorschreiben?
Ja, man könnte ja sagen, dass man dann sagt, okay, du musst 5 verschiedene Genres bedienen bei den CDs, bei den Tickets. Das lässt sich ja heute auf so einer Scheckkarte sehr leicht installieren.
Eine spannende Frage ist auch, trauen sich die Leute jetzt zu Hunderten oder Tausenden dicht gedrängt und ohne Maske zu Konzerten und Festivals?
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe es sehr. Ich verstehe, wenn die Leute Sorgen haben, aber das konsequent umgesetzte Hygieneauflagen, dass die modernen Lüftungssysteme in den Clubs und sowieso ist ja offensichtlich das Aerosolrisiko Open Air wesentlich geringer. Wir können also sagen, relativ sicher sind die Konzerte und das sollte man auch wissen. Die Fans sind uns sehr willkommen. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie die Fans auch ein solidarisches und rücksichtsvolles Miteinander pflegen würden. FFP2-Masken sind einfach indoors sinnvoll und der Berliner Kultursenator hat ja diese Kampagne gestartet. Impfen schützt auch die Kultur. Also wer möchte, dass wieder Konzerte stattfinden, dass sie langfristig stattfinden, dass wir die gesamte Vielfalt der Rock- und Popmusik wieder erleben können, der soll sich solidarisch verhalten und sich impfen und boostern lassen.
Zusammenfassend, Sie haben ja kürzlich geschrieben, es sei notwendig, die Konzertbranche grundlegend neu zu denken, auch über Corona hinaus. Was gehört auf den Punkt gesagt dazu?
Zum einen die Fairness gegenüber den Fans, dass man wirklich ein Miteinander denkt. Dann die Utopie, dass wir wieder erleben, dass Musik ein sozialer Ort ist, der das Gemeinschaftsgefühl unter einem Groove, das ich bei einem Malerkonzert ebenso erleben kann wie bei einem Hip-Hop-Konzert oder in einem Techno-Club, dass wir weniger Kommerzialität haben und mehr über Inhalte reden, dass wir die Musik in den Mittelpunkt stehen und dass wir alle Leute, die teilhaben, also die MusikerInnen und die KulturarbeiterInnen, aber auch die unabhängigen VeranstalterInnen, dass wir die besser bezahlen und dass wir ihren Anteil an dem Kuchen größer werden lassen.
Sie sind kein Wahrsager, aber natürlich eine Person mit ganz viel Erfahrung in dieser Branche. Deswegen vielleicht doch ein kleiner Blick in die Glaskugel. Wo steht die Konzert- und Festivalbranche Ende 2022? Was meinen Sie?
Ja, das wird sich herausstellen. Ende 2022 haben wir dann wieder den Herbst und da werden die Inzidenzen mit ziemlich großer Sicherheit wieder steigen und werden wir eventuell auch wieder Einschränkungen erleben. Also von daher ist meine Prognose geht jetzt übers Frühjahr an und in den Sommer hinein, wo ich denke, da wird wieder eine bunte Konzert- und Festivalwelt stattfinden. Im Herbst bin ich ängstlich, sage ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich auch ab Oktober erstmal keine Tourneen geplant im Herbst und im Winter, weil mir das zu riskant erscheint und Das bedeutet natürlich auch, dass die ganzen jungen, neuen Bands, die ich auch am Start habe, dass die natürlich erstmal auf 2023 warten müssen. Meine generelle Prognose ist die, dass der Neustart der Konzertszene genauso lange benötigen wird, wie die Pandemie gedauert hat, also 2 Jahre. Und dass wir eigentlich nicht über den Herbst 2022 nachdenken müssen, sondern wir müssen uns fragen, schaffen wir es bis 2024, die Szene so abzusichern, dass alle unabhängigen KonzertveranstalterInnen immer noch existieren, dass die MusikerInnen immer noch von ihrer Musik leben können, dass wir die Kulturarbeiterinnen zurückgewonnen haben und dass wir dann wieder Vollspeed spannende Konzerte machen können.
Berthold Seliger, Konzertveranstalter, Konzertagent und Publizist aus Berlin. Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das waren die Kulturfragen im Deutschlandfunk. Heute zum Thema Aufbruch nach der Pandemie, Perspektiven für die Konzert- und Festivalbranche. Ich empfehle Ihnen noch die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Adalbert Sinjawski. Vielen Dank fürs Zuhören.